IT.
IT. IT.
Unternehmen zahlen im Durchschnitt 2 Millionen Dollar Lösegeld.
Ich kann mir im Darknet, wie bei Amazon auch, die Angriffsmuster und Angriffsszenarien selber zusammenklicken.
IT auf die Ohren.
IT auf die Ohren. Wir sind bei der mittlerweile 16. Folge und wir sind zu Gast bei Sophos in Wiesbaden. Wir, das sind heute Michael Veit. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Michael Veit, der Papst bei Sophos. Keine Sicherheitslücke, die er nicht zumindest ahnt und zugleich auch weiß, wie man sie schließen kann. Darüber hinaus hat er sich 2 Jahre intensiv mit Macbeth beschäftigt und ist auch in anderen Werken von Shakespeare sattelfest. Darüber hinaus kann man Michael Veit auch in der Nacht wecken, wenn man Informationen zum Leben des Brian haben möchte. Richtig?
Alles stimmt. Da denke ich natürlich an das Zitat, was haben die Römer je für uns getan? Ja, also was haben sie uns gebracht? Den Aquädukt, den Wein, die öffentliche Ordnung. Und da denke ich immer in der Security, was hat uns Microsoft denn gebracht? Okay, Windows, WinWord, Excel, aber natürlich auch eine ganze Menge Betätigungsmöglichkeiten für die IT-Sicherheit.
Wir werden darüber reden. Dann haben wir Tobias Waltemode.
Guten Morgen.
Tobias Waltemode, einst als Radio- und TV-Techniker in die Berufswelt gestartet und dann festgestellt, dass die digitale Welt weit über Hausantennen und Kassettenrekorder hinausgeht. Bei der IOK ist er im Vertrieb genauso zu Hause wie im Motorsport. Deshalb gilt er nicht nur im Polizeicomputer als der Max Verstappen von Ostwestfalen. Richtig?
Zum Glück falsch.
Weil?
Ich im Polizeicomputer wissentlich nicht wirklich tief verankert bin.
Immer ganz solide gefahren.
Auch da habe ich es mit der Sicherheit sehr, sehr ernst genommen.
Und neu im Boot, Matthias Wunderlich. Guten Morgen auch an dich.
Guten Morgen.
Er geht den Dingen gern auf den Grund, ob es als Taucher ist oder in der IT. Oberflächlichkeiten sind nicht sein Ding. Deshalb reicht auch nicht der Baggersee, sondern die wärmeren Gewässer. Aber bevor er am Great Barrier Reef abtaucht, hat er bei der IOK angeheuert und die Erfahrungen aus anderen Systemhäusern mitgebracht. Richtig?
Das stimmt.
Wenn du zurückblickst, was waren die Highlights bisher?
Dass ich ein Startup-Unternehmen begleiten durfte auf seinen ersten Schritten in der IT-Welt und dort für ein erhebliches Maß an Sicherheit gesorgt habe.
Und erhebliches Maß an Sicherheit ist unser Stichwort. Wir reden über NDR und MDR. Für die, die es nicht so genau nehmen. Wir können das auch Englisch aussprechen, NDR und MDR. Michael, was steckt dahinter?
Also hinter MDR steckt das Thema Managed Detection Response. Das heißt, dass ich neben Technologien habe, die mir möglich verdächtiges Verhalten signalisieren, auch die Menschen habe, die das dann mit dem menschlichen Verständnis analysieren und bei Bedarf auch reagieren, um Angreifer rauszuschmeißen. NDR ist jetzt im Endeffekt eine der Datenquellen, die das MDR-Team nutzt, um Angreifer zu erkennen. Also wir alle wissen, dass viele Daten vom Endpoint kommen, was da für Programme ausgeführt werden, ob da irgendwelche Systemwerkzeuge verdächtig verwendet werden. NDR bedeutet, dass Netzwerkereignisse, die möglicherweise verdächtig sind, die auf einen Angreifer hindeuten können, dass die ebenfalls in die gesamte Gleichung mit einbezogen werden, dass die also analysiert werden, ob zum Beispiel ein fremdes Gerät im Netzwerk ist. Ja, also wenn ich einen Endpoint habe, der verwaltet ist, dann bekomme ich von dem Endpoint selbst Informationen. Wenn ich aber ein nicht verwaltetes Gerät habe, das ist vielleicht ein altes System, das kann irgendwie eine Maschinensteuerung sein, die mal vor 10, 15 Jahren installiert wurde, da läuft ein Windows 2000 oder ein NT4 drauf und damals hat der Hersteller gesagt, bloß kein Antivirus drauf. Das heißt, ich habe ein Gerät im Netzwerk, was irgendeine Windows-Version laufen hat, für die es auch keine Updates mehr gibt und die für viele Angreifer einfach ein lohnenswertes erstes Ziel im Netzwerk ist, also versuchen, so ein System zu finden, sich dort drauf festzusetzen und da habe ich dann keine Endpoint-Schutztechnologie, die böse Programme oder auch verdächtiges Verhalten erkennt und dann habe ich nur die Möglichkeit, über Netzwerkkommunikation zu erkennen, ob von dem System aus versucht wird, zum Beispiel meine IoT-OT-Systeme entsprechend anzugreifen oder Daten abzuziehen, meine Backup-Server zu finden. Also sprich, das, was die Angreifer typischerweise tun im Rahmen von einem Angriff. Und mit NDR, also Network Detection Response, bekomme ich die Möglichkeit, solche Netzwerkangriffe zu erkennen.
Das klingt alles sehr theoretisch. Du hast mir im Vorfeld eine Präsentation gezeigt, da wurde das auch für mich als Laien sehr plastisch. Da war nämlich ein Screenshot von einer Kaffeemaschine. Also die kann theoretisch auch irgendwo ein Betriebssystem haben, was dann offen ist.
Genau, das war eine Kaffeemaschine, die wir ein paar Stockwerke höher hier in der Küche hatten. Und irgendwann habe ich da was Komisches gesehen auf dem Bildschirm. Ich bin an die Kaffeemaschine gegangen und da war eine Windows-Fehlermeldung. Das war ein Windows-Embedded offenbar, was da drauf lief. Und da ist die Anwendung abgestürzt. Und da wurde mir erstmal bewusst, an vielen Stellen im Unternehmen läuft ein Windows, ohne dass das in der Verwaltung ist und ohne dass das die aktuellen Updates bekommt. Denken Sie auch mal an diese ganzen Drucker, Scanner, Kopierer, die in sehr vielen Büros zu finden sind. Auch auf denen läuft in vielen Fällen eine Variante zumindest von einem Windows Embedded. Und Angreifer suchen und auch und finden solche ungeschützten Systeme mit Windows-Varianten im Netzwerk oder auch mit Android-Varianten. Alles, was so an Webcams in Unternehmen, auch in Unternehmensnetzwerken in Büros sind, da läuft meistens irgendein Android drauf. Und auch das sind lohnenswerte Ziele. Und wenn sich ein Angreifer dort drauf festsetzt, kann er regelmäßig wiederkommen. Also sprich, der hat dort praktisch eine Basis im Unternehmensnetzwerk, über die er jeweils zurückkommen kann und von dort aus Angriffe zu starten, Datendiebstahl oder auch Ransomware auszubringen.
Wenn die Kaffeemaschine bei Sophos schon gefährdet ist, Tobias, was sagen eure Kunden, die sich auf die Sicherheit, auf die Dienstleistungen der IOK verlassen? Was musst du fragen, um zu sagen, habt ihr da noch so eine Kaffeemaschine?
Das Schlimme ist, dass viele Kunden sich ihrer Situation gar nicht bewusst sind. Auf die Frage, was ist in eurem Netzwerk los, haben die wenigsten Kunden wirklich eine plausible Antwort. Und unsere Aufgabe fängt dann an, den Kunden zu signalisieren, dass sie eben nicht ihr Netzwerk kennen und eben nicht die ganzen Kaffeemaschinen und Saugroboter und was es auch immer alles für Geräte gibt, die Informationen einsammeln können und gegebenenfalls auch ja als Spreader-System genutzt werden können, dass wir diese Systeme im Idealfall finden können, gegebenenfalls segmentieren können. Über solche Themen haben wir in einer der vergangenen Folgen auch schon gesprochen, um die Schadensdomänen gegebenenfalls kleiner zu halten. Und die wenigsten Kunden kommen auf uns zu und sagen, wir haben eine ungepatchte, unsichere Kaffeemaschine und helft uns mal bitte. Sondern wir müssen sie darauf hinweisen, wo an welcher Stelle gegebenenfalls offene Scheunentüre sein können.
Matthias Wunderlich. Wie macht man das? Wie findet man so eine ungepatchte Kaffeemaschine? Weil, wie Tobias eben sagt, der Kunde sagt ja nicht, du, ich habe da noch eine Kaffeemaschine. Der denkt ja gar nicht drüber nach. Gibt's da so einen Trick, den du empfehlen kannst?
Ja, man kann natürlich die Tools, die hier schon erwähnt wurden, einsetzen. In der Regel hat der Kunde natürlich solche Sachen noch nicht im Einsatz. Da kann man ganz einfach mit einem Pentest einfach mal anfangen. Weil dort habe ich schon die Möglichkeit, gewisse Schwachstellen oder ungeschützte Systeme zu erkennen und kann dann weitergehend natürlich dann die Systeme einführen, um in Zukunft diese Systeme automatisiert zu erkennen.
Eine aktuelle Umfrage des BSI zur Cybersicherheit in Arztpraxen zeigt, da ist dringender Handlungsbedarf, weil da eben ganz unterschiedliche Geräte zu unterschiedlichen Zeiten angeschafft wurden und dann in puncto Security sind die einfach vergessen worden. Michael, was macht ihr da anders oder was macht ihr besser als andere?
Ja, Arztpraxen haben jetzt einen besonderen Status, weil da natürlich sehr viel sensible Daten wie auch Patientendaten sind. Aber das Gleiche trifft ja praktisch für die allermeisten Unternehmen der Industrie oder im öffentlichen Bereich zu. Da sind vertrauliche Daten und diese Daten liegen auf verschiedensten Systemen dort. Also das sind natürlich die normalen Workstations und Servern, auf denen auch ein aktueller Endpoint-Schutz läuft. Aber es sind auch Systeme, in Arztpraxen sicherlich Medizinsysteme, auf denen keinerlei spezielle Sicherheitssoftware läuft. Die sind natürlich für den medizinischen Bereich ausgelegt, die sind aber nicht dafür ausgelegt oder auch designt im Bereich der Sicherheit. Und oft sind solche Systeme nicht in getrennten Netzwerkbereichen, sondern die sind in demselben Netzwerk wie auch die Windows und Mac und Linux Systeme und auch die Workstations, mit denen die Benutzer arbeiten. Und dafür braucht man praktisch jetzt eine Sensorik, die zum einen feststellt, da ist ein fremdes Gerät. Da hat vielleicht ein Mitarbeiter von zu Hause ein MacBook mitgebracht, weil er nicht so gerne mit dem uralten Windows-Rechner entsprechend arbeiten möchte. Der ist ihm zu langsam. Oder weil auch, naja, da ist mal jemand, der hat sich bei der Putzkolonne anheuern lassen und hat dann an eine freie Netzwerkdose so einen kleinen Mini-Rechner angeschlossen, so ein Raspberry Pi zum Beispiel, der dann alles mitschnüffelt und sich im Netzwerk umschaut.
Und das heißt, da ist schon einer richtig bewusst hingegangen, um zu sagen, die Daten will ich haben.
Ganz genau. Also das ist dann natürlich sehr viel aufwendiger, wenn jemand vor Ort kommt. Aber es gibt Unternehmen, da ist es einfach lohnenswert, vom Aufwand her einmal da reinzugehen, ob als Mitglied der Putzkolonne oder auf eine andere Art und Weise, und einfach eine freie Netzwerkdose zu suchen. Und dann ist der praktisch dauerhaft im Netzwerk, kann sich dort umschauen, kann das als Basis nutzen für weitere Angriffe.
Wie findet man den?
Zum Beispiel mit einem NDR, Network Detection Response System. Da bekommt man nämlich einen Überblick, wer alles im Netzwerk kommuniziert. Und das System kann dann identifizieren, das ist ein Gerät, das ist bei mir in der Endpoint-Verwaltung oder generell in meiner Geräteverwaltung drin. Und das ist ein fremdes Gerät. Und dieses fremde Gerät macht hier eine Kommunikation ins Internet. Und das sieht zum Beispiel aus wie ein normaler DNS-Verkehr. Also DNS, das ist praktisch die Namensauflösung, das Telefonbuch, das Internet. Wenn ich nach www.sophos.de schaue, dann sagt mir der DNS-Server, das hat die IP-Adresse. Ich kann diese Kommunikation aber auch verwenden, um Daten abzuziehen und um diesen Kommunikationskanal zum Angreifer-Server herzustellen. Und normale Sicherheitssysteme, auch normale Firewalls oder IDS-Systeme bekommen nicht mit, dass das kein normaler DNS-Verkehr, sondern eine Kommunikation zu einem Command-and-Control-Server ist. Und NDR-Systeme, zum Beispiel das Sophos-NDR, haben ganz spezielle Möglichkeiten der Erkennung, ob solcher Verkehr eventuell eine Command-and-Control-Kommunikation oder sogar schon eine Datenexfiltration ist.
Wie macht ihr das jetzt mal so wirklich Butter bei die Fische?
Im Endeffekt ist das ein bisschen Magie. Nein, also im Endeffekt ist da sehr viel maschinelles Lernen dabei. Das heißt, die meiste Kommunikation, die Angreifer machen, ist heute verschlüsselt. Das heißt, ich kann nicht mehr nach Klartextdaten suchen, sondern wir machen uns praktisch ein Abbild, ein visuelles Bild der Kommunikation und vergleichen dieses Bild mit der Kommunikation, die wir von Angreifernetzwerken kennen. Das kann man sich so vorstellen, wenn man bei Regen durchs Fenster schaut und da draußen steht ein Auto. Ich habe kein scharfes Bild wegen des Wassers an der Scheibe, aber ich sehe, wow, das ist ein Käfer oder das ist ein Porsche, einfach anhand der Silhouette. Und genauso machen wir praktisch so Silhouettenbilder von Netzwerkverkehr und können dann in verschlüsseltem und nicht verschlüsseltem Verkehr erkennen, dass da ein Angreifer gerade im Netzwerk unterwegs ist.
Wenn du, Tobias, zu einem Kunden kommst und du erzählst diese Geschichte. Für mich ist die einleuchtend. Wie reagieren Kunden?
Einleuchtend ist das auf jeden Fall. Das sehen die Kunden auch relativ schnell dann, wenn die Beispiele erklärt werden, worum es geht. Das Ganze muss natürlich dann umgesetzt werden und ja gebaut werden und das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Das ist nicht so, dass man das mal eben zwischendurch mitmacht. Das muss schon geplant werden und entsprechend berücksichtigt werden. Viele Kunden haben Angst vor dem, was sie nicht kennen und was gegebenenfalls neu ist. Das sind so zwei Punkte, die machen es in der Kommunikation dann doch durchaus schwerer. Da ist dann dem Kunden manchmal lieber, dann doch einfach nur den Stacheldrahtzaun, um das fragliche System zu stellen.
Wie lange dauert sowas?
Auch das ist sicherlich wieder abhängig davon, wie groß das Szenario ist. Bei einer kleinen Arztpraxis, du hattest eben die Arztpraxis angesprochen, da ist das sicherlich einfacher zu realisieren, da eine Appliance einzubauen, die dann entsprechend diese Silhouetten erkennt. In einem mittelständischen Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern und verteilten Netzwerkverteilern etc. wird das Ganze natürlich schon komplexer. Denn was ja auch nicht passieren darf durch solche Lösungen, dass auf der einen Seite eine gefühlte Sicherheit nur da ist und auf der anderen Seite durch Security die Performance von dem Ganzen eingebremst wird. Und das bedarf dann schon einer komplexeren Planung.
So wie Tobias das eben geschildert hat, bei einer bestehenden Firma ist es natürlich immer Stück für Stück schwerer aufzubauen. Matthias, du hast ein Startup begleitet in puncto IT und Sicherheit. Wenn eine Firma komplett neu anfängt, ist es wahrscheinlich einfacher zu sagen, hey, wir haben hier eine Lösung und die können wir komplett übernehmen.
Ja, das stimmt. wie wir ITler ja so sagen, da fangen wir auf einer grünen Wiese an. Da gibt es noch keine Altlasten, keine Altsysteme oder Konfigurationsfehler im Design der alten Infrastruktur. Und da kann ich mich natürlich nach Herzenswünschen austoben und habe es deutlich einfacher, die Systeme zu implementieren. Der Aufwand ist aber in der Regel genauso hoch, weil auch das System muss ja vernünftig konfiguriert werden. Ich habe halt die Altlasten nicht, die ich mit mir rumschleppe und ausmerzen muss.
Unternehmen sind ganz unterschiedlich. Demzufolge sind ja auch die Szenarien für einen Angriff ganz unterschiedlich.
Da fällt mir zum Beispiel noch ein das Thema Lieferkettenangriffe. Also sehr viele Unternehmen haben einfach Verbindungen, sei es von ihren wahren Wirtschaftssystemen, aber vielleicht auch von ihrer Heizungssteuerung zu anderen Unternehmen. Das heißt, dort habe ich irgendwelche VPN-Verbindungen, mit denen die Systeme miteinander kommunizieren. Aber diese Verbindungen können natürlich auch von Angreifern genutzt werden, von einem Dienstleister, mit dem ich einfach eine Verbindung habe, in mein Netzwerk einzudringen. Und das sind einfach auch ganz schwer zu erkennende Arten von Angriffen oder wie sich Angreifer entsprechend weiterschalten. Das ist ebenfalls etwas, wo ein NDA-System wertvolle Hinweise liefern kann, dass hier über diese Verbindung zu einem anderen Unternehmen auf einmal verdächtige Dinge passieren.
Mach das mal konkret. Also wenn ich jetzt das höre und sage, ich habe ein Autohaus, ich habe keine Zulieferer, die kommen alle zu mir. Aber wo könnte so ein Fall sein?
Wir erinnern uns vielleicht an diese ganzen Lieferkettenangriffe wie Kaseya. Kaseya ist praktisch für Managed Service Provider oder für Systemhäuser eine Möglichkeit, in Unternehmen die IT zu verwalten. Da wird Software eingespielt, da wird alles Mögliche verwaltet. Und dieser Dienstleister Kaseya wurde gehackt über unsichere Systeme. Über die Verwaltungskommunikation kam entsprechend auch Ransomware in die Unternehmen. Da sind einige tausend Unternehmen gleichzeitig infiziert worden, weil ein Dienstleister, der diese Unternehmen mit Dienstleistungen versorgt, entsprechend gehackt wurde.
Stelle ich mir als effektive Version vor für einen Hacker, oder? Der greift einen Dienstleister an und sagt dann, schwupp, habe ich schon mal 100 Unternehmen im Sack.
Genau, so war das auch. Die hatten praktisch den Jackpot gewonnen, die Angreifer, und haben mehrere tausend Unternehmen im direkten Zugriff. Und deswegen sind die auch ganz schnell vorgegangen. Also an demselben Wochenende, wo sie tatsächlich den Dienstleister gehackt hatten, haben sie noch mehrere tausend Unternehmen dann wiederum mit Ransomware versorgt und haben dort überall gleichzeitig die Verschlüsselung gestartet. Einige Unternehmen hatten einen technischen Schutz dagegen, eine gute Endpoint-Security, die das verhindert hat, zum Beispiel von Sophos. Sophos-Kunden waren nicht betroffen, aber bei ganz vielen Unternehmen hat es geklappt. Dann hatten die tatsächlich über 1000 verschlüsselte Unternehmen, die sie auf einmal erpressen konnten mit der Arbeit eines Wochenendes.
Michael, ich muss noch mal nachbohren. Die Technik dahinter könnte doch jeder andere Anbieter von Sicherheitslösungen auch seinen Kunden anbieten.
Es gibt verschiedene Lösungen im Markt. Unsere zeichnet sich durch, sage ich mal, technisch sehr weit fortgeschrittene Lösungen, die auch an verschiedenen Stellen im Netzwerk schaut aus. Das bedeutet, wir haben de facto von der Technik her 5 verschiedene Erkennungsengines, die auf so einem Network Detection Response System parallel laufen und die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Also eine Engine zum Beispiel erkennt fremde Geräte im Netzwerk. Gehören die dahin? Sind die in der Verwaltung oder gehören die einfach gar nicht dahin? Sind die nicht unter Verwaltung? Dann gibt es eine andere Engine, die tatsächlich diese Silhouettenbilder macht, um in verschlüsseltem Verkehr bösartige Kommunikation zu erkennen. Dann haben wir eine andere Engine, die ganz konkret diese DNS-Anfragen, auch da gibt es wieder bestimmte Charakteristiken, wie angegriffene, übernommene Systeme versuchen, ihren Herrn und Meister, ihre Command-and-Control-Server zu finden. Da haben wir eine ganz spezielle Technologie, die das findet. Und dann haben wir weitere so Anomalieerkennungen, etwas, was in normalem Verkehr ungewöhnlich ist. Also wenn wir zum Beispiel so Remote-Sitzungen haben, über die dann sehr viel Daten übertragen werden. Das ist ein Anzeichen für eine Datenexfiltration. Welche Arten von Zertifikaten verwendet werden, ob das, also sprich, wir schauen nach Anomalien mit einer weiteren Engine. Und im Endeffekt haben wir dann ein Expertensystem, was aus den Mengen dieser Erkenntnisse Signale identifiziert, dass möglicherweise ein Angreifer im Unternehmen unterwegs ist. Und diese Signale werden dann praktisch dem menschlichen MDA-Analystenteam vorgelegt, die das Ganze dann in Zusammenhang bringen mit, oh, das sehen wir auf dem verwalteten Endpoints. Da sehen wir tatsächlich von diesem unverwalteten System auf einmal Angriffe da drauf oder verdächtige Kommunikation. Das hatten wir jetzt nicht so auf dem Schirm, aber wenn wir feststellen, dass dieses System, was nicht verwaltet ist, auch noch andere, ich sag mal, komische Dinge im Netzwerk macht, dann ist das ein Indiz dafür, dass da ein Angreifer ist und dann können wir das näher untersuchen und auch reagieren. Zum Beispiel in einer Sophos-Firewall dann den Verkehr dieses nicht verwalteten Systems einfach unterbinden, dass es schon nicht mehr nach extern oder auch in andere Netzwerkbereiche kommunizieren kann.
5 Engines werken so nebeneinander, hast du gesagt. Kann ich doch als anderer Hersteller auch bauen. Baue ich mir 5 so eine Engines und gehe zur IOK und sage, ich habe hier ein tolles Produkt. Wo ist euer Alleinstellungsmerkmal?
Im Endeffekt ist das sehr aufwendig, sowas zu machen. Also wir haben das bei Sophos tatsächlich nicht selbst erforscht, sondern wir haben einfach gesagt, der Aufwand, das wird uns so viele Jahre kosten, das kaufen wir ein. Das heißt, wir haben da tatsächlich vor einigen Jahren eine Akquise getätigt und haben das einfach in das Sophos-Ökosystem eingefügt. Es ist auch so, viele Hersteller sagen, nun ja, wir haben sowieso eine Firewall, die wir anbieten, dann packen wir bestimmte Erkennungstechnologien doch auf die Firewall drauf. Der Unterschied eines NDA-Systems zu einem Intrusion Prevention System in einer Firewall ist der, dass in der Firewall nur der Verkehr untersucht wird, der durch die Firewall durchgeht, also der von den Workstations ins Internet geht oder in Serversegmente oder in IoT-OT-Segmente, aber was innerhalb dieser Netzwerkbereiche passiert. Also wenn ich im Serversegment so eine faule Nuss habe, sage ich jetzt mal, ein nicht verwaltetes System, was übernommen wurde und der schaut sich bei den anderen Servern um, sucht die Backup-Server, sucht die Kronjuwelen des Unternehmens, bekomme ich das mit einem Intrusion Prevention System in der Firewall nicht mit. Und das ist das Besondere an den Network Detection Response System, dass sie nicht nur Verkehr Richtung Internet, sondern auch gerade zwischen den Systemen, das ist der allermeiste Verkehr, dass sie den untersuchen.
Microsoft hat eine Untersuchung veröffentlicht, da heißt es, 80% der Angriffe kommen von vergessenen Geräten. Warum macht Microsoft das nicht selber, um mal jetzt einen Namen zu nennen? Warum seid ihr so weit vorn?
Sagen wir es mal so, ich meine, das deckt sich sehr mit den Erkenntnissen unserer Analysten, die im Managed Detection Response Team tagtäglich Unternehmen schützen und Angriffe abwehren. Solche vergessenen Systeme gibt es überall. Das ist dann noch ein alter Windows 2000, 2003, 2008 Server, für den es alles keine Updates mehr gibt. Oder das sind IoT-OT-Steuersysteme. Die meisten Maschinensteuerungen werden irgendwie auf 25 Jahre abgeschrieben. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt dann ein Betriebssystem als Steuermaschine bekommen, ein NT4. Da gibt es keine Updates mehr und da soll natürlich auch kein Antivirus drauf laufen und es gibt auch keinen mehr dafür. Das heißt, das ist leider ein Fakt, dass in vielen Unternehmen solche Steuersysteme oder auch die Android-Webcams oder wir sind hier in einem Meetingraum. Dieser Fernseher hier hat als Betriebssystem auch Android und ist auch am Netzwerk und der Fernseher hat auch eine Kamera oben drin. Also sprich, das sind einfach Möglichkeiten, die Angreifer in de facto haben und auch nutzen. Oder die Kaffeemaschine natürlich. Da gibt es als technische Schutzmöglichkeiten eigentlich nur den Ansatz, dass ich all diese Geräte, die ich nicht sicherheitstechnisch verwalten kann, wo ich keine Sicherheitslösung installieren kann, in kleine einzelne Netzwerkbereiche einsperre. Mikrosegmentierung. Das heißt, in diesem Segment sind nur meine Fernseher drin oder nur die eine Maschinensteuerung. Das haben leider die wenigsten Unternehmen konsequent implementiert. Dort sind diese Fernseher und auch die Maschinensteuerung oft im selben Netzwerk wie Workstations und wie Server. Und das bietet einfach den Angreifern, sich auf diesen System einzunisten und die als Basis zu verwenden, um die anderen ungeschützten Systeme oder die Kronjuwelen des Unternehmens zu kompromittieren.
Tobias, wie oft passiert sowas in Ostwestfalen?
Das, was wir sehen, ist vielleicht noch überschaubar. Und wenn wir die Nachrichten aufmachen, finden wir vielleicht jede Woche ein Unternehmen oder eine Einrichtung, wo entsprechende Aktivitäten da gewesen sind. Im Moment ist im Raum Bielefeld in der Tat eine Arztpraxis oder im weitesten Sinne eine Arztpraxis mit 80.000 Gesundheitsdaten medial sehr ausgeschlachtet. Die Dunkelziffer, die dürfte deutlich größer sein. Und ich würde mal behaupten, viele Unternehmen wissen gar nicht, dass sie gerade permanent angegriffen werden und merken den Datenabfluss vielleicht überhaupt nicht. Und es geht ja scheinbar nicht immer nur darum, etwas zu verschlüsseln, um eine Ransomware-Zahlung irgendwo zu leisten, sondern um Informationen zu ergattern. Und ich glaube, die Dunkelziffer, die ist schlicht überhaupt nicht einzuschätzen.
Matthias, aus deiner Erfahrung, in so einer Arztpraxis wie gerade von Tobias geschildert, kann ich da die meisten Daten abgreifen, weil ich bekomme 80.000 Datensätze von Patienten?
Ich würde sagen, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist egal, in welches Unternehmen ich eingedrungen bin und wo ich die Daten abführen kann. Es ist für jedes Unternehmen das Schlechteste, was passieren kann. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges, wenn dann der Monitor grün wird, um bei der Kaffeemaschine zu bleiben. In der Regel ist der Eindringling ja schon 6 Monate vorher im Unternehmen. Und das ist ja dann genau die Zeit, die ich mit dem NDR-Tool verkürzen kann, dass ich halt einfach diesen Horizont eher erblicke.
Ich habe so ein schönes Zitat von euch gelesen. Wenn der Hacker erst aufsteht, sind wir schon wach. Ist es so?
In der Tat. Also wir haben diverse Studienanalysen auch von Angriffen, die unsere Analysten entsprechend behandelt haben, gemacht. Und wir haben festgestellt, dass über 90% der Angriffe außerhalb der regulären Bürozeiten starten. Das ist einfach so, weil die Angreifer gehen so weit vor, die versuchen verschiedene Möglichkeiten, um sich mehr Rechte zu geben, um sich im Netzwerk umzuschauen, um sich auszubreiten. Und ab und zu stolpern die dabei über eine Fußangel. Das sind dann welche Schutztechnologien, die dann anschlagen. Und die Angreifer wissen, meistens behandelt die IT das selbst. Also ein dediziertes Sicherheitsteam, ein eigenes SOC oder ein MDR-Service haben viele Unternehmen noch nicht. Das heißt, sie machen diese ersten Gehversuche außerhalb der normalen Bürozeiten. Also sprich abends und am Wochenende, weil sie einfach wissen, da ist keiner, der auf eine Meldung mal draufschaut, der auch vielleicht so auf die gelben Lämpchen, die noch nicht bedeuten, da hat jemand einen Exploit gemacht oder eine Verschlüsselung, aber da hat jemand versucht, vielleicht etwas als ein anderer Benutzer auszuführen oder eine komische PowerShell-Ausführung hat da stattgefunden. Die heutigen Erkennungstechnologien, die melden da schon mit einem gelben Lämpchen, da ist ein Systemwerkzeug komisch ausgeführt worden, schau doch mal nach. Aber abends und am Wochenende ist da typischerweise keiner, der da entsprechend draufschaut. Das bedeutet, das ist der Zeitpunkt, wann die meisten Angriffe anfangen. Zu den Verweilzeiten haben wir tatsächlich auch eine interessante Studie gemacht. Wie lange ist ein Angreifer heute im Unternehmen, bevor er einen Angriff tatsächlich durchführt, bevor er die Daten exfiltriert oder bevor er verschlüsselt? Das ist im Durchschnitt mittlerweile gesunken auf 8 Tage im Durchschnitt, bis ein Angriff auffällt, weil Daten exfiltriert werden, was verschlüsselt wurde. Bei der Ransomware ist es tatsächlich auf 5 Tage gesunken. Also die Angreifer versuchen schneller einfach zum Ziel zu kommen, weil sie halt einfach auch wissen, es gibt viel mehr Technologien, durch die könnte ich auffallen. Und aber in den meisten Fällen habe ich kein Sicherheitsteam im Unternehmen, was auch gerade so diese schwachverdächtigen Signale erfasst und unmittelbar untersucht, wie ein Managed Detection Response Team.
Wir zeichnen diesen Podcast Anfang Mai auf. Wenn wir ihn Ende Mai aufzeichnen würden, wo wir eine ganze Reihe von Feiertagen hatten, Vatertag, Muttertag, was es alles so gibt, Pfingsten, dann hättet ihr wahrscheinlich noch viel, viel mehr Meldungen auf dem Schirm, weil einfach Feiertage sind, Büros, Firmen und so weiter nicht besetzt.
Ganz genau. Also so Feiertage, die Weihnachtsferien sind auch sehr beliebt. Ich erinnere mich an die Uni Maastricht vor ein paar Jahren. Da haben die Angreifer den Angriff am ersten Weihnachtsfeiertag gestartet und hatten die ganzen Weihnachtsferien Zeit, in der die IT im wohlverdienten Weihnachtsurlaub war, um entsprechend die Uni Maastricht komplett zu verschlüsseln. Das heißt, die Angreifer wissen das auch und das es ist ja eine Industrie und es gibt mittlerweile Studien, wann die so arbeiten und man sieht genau, das ist für die auch ein 9-to-5-Job, aber der beginnt meistens, dieser 9-to-5-Job, wenn die Arbeit in den Zielländern, also Deutschland, USA etc. entsprechend in Feierabend geht.
Wenn ich aus einer anderen Zeitzone angreife, ist es wahrscheinlich sowieso ganz normal, taghell 9-to-5.
Ganz genau. Also es gibt da Bereiche, aus denen wir sehen, viele Angriffe sehen, die sind dann fast um 12 Stunden zeitversetzt, ja.
Kann ich da geografisch auf die Länder schließen? Sagen das eure Studien?
Es gibt natürlich einfach in Fernost, China oder auch den ehemaligen Sowjetrepubliken, daher kommen weiterhin die allermeisten Angriffe. Dort haben wir einfach Kartelle, die meistens nicht staatlich organisiert sind, die einfach nur gewinnorientiert versuchen, Unternehmen anzugreifen, die vielleicht teilweise auch im staatlichen Auftrag Aufträge ausführen. Aber im Endeffekt haben wir es hier einfach mit gut organisierten Verbrecherbanden zu tun, nicht mit staatlichen Akteuren.
Wie hoch sind die Forderungen in der Regel? Sind die in der letzten Zeit auch gewachsen? Ich meine, wenn ich einen bestimmten Aufwand habe anzugreifen, wenn die Zeit, in der ich angreifen kann, immer kürzer wird, weil eure oder die Systeme anderer Sicherheitsanbieter besser werden, dann muss ich das doch eigentlich, rein betriebswirtschaftlich gedacht, auch im Preis niederschlagen.
Das ist auch so. Eine gerade jetzt zum 1. Mai veröffentlichte Studie von uns, State of Ransomware 2024, darin haben wir festgestellt, dass Unternehmen, über die Hälfte der Unternehmen zahlen tatsächlich auch Ransomware, wobei die initiale Forderung wird selten bedient, sondern man einigt sich dann auf einen niedrigeren Betrag.
Und in Mark und Pfennig oder in Dollar und Cent, wie hoch ist im Durchschnitt die gezahlte Summe?
Die ist tatsächlich in den letzten 5 Jahren von durchschnittlich $400,000 auf durchschnittlich $2 Millionen gestiegen. Also wir fragen jedes Jahr 5000 mittelständische Unternehmen weltweit. Deswegen ist das ein ganz guter Durchschnitt über das, was der Mittelstand tatsächlich zahlt. Ja, also Unternehmen zahlen im Durchschnitt $2 Millionen Lösegeld und es ist tatsächlich mehr als die Hälfte der betroffenen Unternehmen, die tatsächlich auch diese Lösegeldsumme zahlen.
Hacker haben auch eine Inflation, oder?
Ja, die verlangen natürlich immer erstmal mehr und es gibt tatsächlich Verhandler, die sich darauf spezialisiert haben, diese Lösegeldsummen zu drücken, die dann die entsprechenden Argumente für die Unternehmen liefern.
Matthias, wenn man sich das im Darknet anschaut, ich kann mir mit wenigen Klicks und mit wenigen Dollar schon mal so ein Angriffspaket zusammenschneidern.
Das stimmt. Ich kann mir im Darknet, wie bei Amazon auch, die Angriffsmuster und Angriffsszenarien selber zusammenklicken, beauftrage dann einfach den Hacker meines Vertrauens für wenige Dollar, der dann den Angriff in meinem Namen oder für mich ausführt. Und das ist quasi eine Parallelwirtschaft zu unserer normalen Wirtschaft, wie wir sie kennen. Aber auch dort gibt es Kundenbewertungen, Hilfeforen, Support-Hotlines, wo ich mich vertrauensvoll hinwenden kann, wenn ich mit diesen Sachen keine Ahnung habe.
Du hast dich aber trotzdem für die IOK entschieden und nicht für die dunkle Seite der Macht.
Das stimmt. Ich bin lieber im Licht und möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass die Unternehmen vor genau solchen Sachen einfach bestmöglich geschützt werden und gut vorbereitet sind.
Ich habe scherzhaft gesagt, diese Inflation auf 2 Millionen, habt ihr auch einen Überblick, wie Unternehmen investieren in Sicherheit? Weil das ist ja langfristiger als Lösegeld zu zahlen.
Ja, nicht direkt wir, aber Statista hat mal deutsche Unternehmen befragt, wie viel die investieren. Und da kam raus, dass deutsche Unternehmen etwa 8 Milliarden Euro in IT-Sicherheit pro Jahr investieren. Und der Branchenverband Bitkom hat dagegen gestellt, dass der Schaden durch Cyberangriffe bei etwa dem 30-fachen, also über 200 Milliarden Euro, das ist die Hälfte des Bundeshaushalts, liegt. Das heißt also, der Faktor des Schadens für deutsche Unternehmen ist 30 mal so hoch wie das, was deutsche Unternehmen in IT-Sicherheit investieren. De facto lohnt es sich also in jedem Fall, in höhere IT-Sicherheit zu investieren, denn der Schaden für die meisten Unternehmen liegt einfach sehr hoch. Der ist ein Vielfaches der Lösegeldsumme, weil einfach der Betriebsausfall vielen Unternehmen tatsächlich sehr viel mehr Schaden bedeutet, beziehungsweise ihnen auch sogar das Genick brechen kann. Weil wenn manche Unternehmen einfach mal nur 1, 2, 3 Tage oder eine Woche oder gar einen Monat auf die IT verzichten müssen, dann kann das einfach sehr schnell existenzgefährdend werden.
Ihr macht diese Umfrage regelmäßig, die ist jetzt ganz aktuell. Wenn du die alte Umfrage von vor einem Jahr nochmal rauskramen würdest, stellst du da schon so ein leichtes Umdenken fest oder sagst du, nee, die Zahlen sind eigentlich immer gleich?
Also was wir auf jeden Fall erfassen, ist, wie viele Unternehmen von Ransomware angegriffen wurden und was der Schaden war. Also es wurden in 2024 unserer Studie tatsächlich weniger Unternehmen angegriffen, wobei wir reden jetzt hier von 59% der befragten Mittelständler hatten einen Ransomware-Angriff. Im letzten Jahr waren es noch 2/3, 66%. Aber die Schadenssumme, vor allem durch Betriebsausfall, ohne Lösegeldsumme, die ist nicht mit einberechnet, die ist deutlich gestiegen. Also im letzten Jahr haben die Unternehmen gesagt, dass sie der Ransomware-Angriff ungefähr 1,8 Millionen US-Dollar gekostet hat, vor allem durch Betriebsausfall. In diesem Jahr ist die Summe um 1 Million höher, also ungefähr 2,9 Millionen Euro pro erfolgreichem Ransomware-Angriff. Das heißt, das ist tatsächlich ein massiver Schaden, der einfach durch den Betriebsausfall und noch nicht mal die Lösegeldsumme, die ist, wie schon gesagt, nicht mit eingerechnet, hervorgerufen wird.
Tobias, das Fazit aus diesen Zahlen.
Das ist ein extrem schwieriges Feld, denn wir reden seit Jahren über IT-Security. Jedes Unternehmen, jeder Entscheidungsträger, jeder Geschäftsführer wird direkt oder indirekt schon damit zu tun gehabt haben. Und wir stellen immer wieder die gleichen Aussagen. Ihr müsst euch mehr schützen, ihr müsst eure Technologien auf dem aktuellen Stand halten, ihr müsst mehr investieren. Und jetzt gibt's in Deutschland ja ein bisschen die German Angst. Viele Unternehmen sprechen davon, dass es jetzt wirtschaftlich extrem viel schlechter wird und dass natürlich weniger investiert werden kann. Und die Diskussion, ob denn das wenige Investieren in IT-Sicherheit im Vergleich zu dem möglichen Risiko steht, diese Diskussion, da werde ich inzwischen auch manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn mir der Geschäftsführer sagt, das kann ich aber nicht bezahlen. Denn das steht, wie gesagt, in einem Missverhältnis. Auf der einen Seite sagen die Geschäftsführer und vor allen Dingen die Abteilungsleiter, wir können ohne IT nicht 6 Stunden überleben, dann bleibt unser Unternehmen sofort stehen und hat einen elementaren Schaden. Und wir sprechen hier über ja IT-Lösungen, die je nachdem, wie sie kreiert werden, extremst bezahlbar sind, aber das Unternehmen dabei unterstützen, existent zu bleiben. Und das ist schon ja sehr, sehr schwierig. Und es gibt Unternehmen, die reagieren darauf. Und das haben ja auch die Zahlen von Michael indirekt bestätigt. Wenn wir von über 60% auf unter 60% der Unternehmen kommen, die überhaupt angegriffen sind, beziehungsweise die einen Ransomware-Fall hatten, dann geht das ja in die richtige Richtung, die Zahl. Und auf der anderen Seite steigt der Schaden. Das heißt, die anderen Unternehmen, die noch nicht investiert haben, sollten sich bemühen, schneller zu investieren, um den Schaden nicht noch größer werden zu lassen.
Am Ende 2 Millionen kannst du schlecht in der Bilanz verstecken.
Gut, jetzt bin ich kein wirklicher BWLer. Du hattest es ja am Anfang gesagt, dass ich eigentlich ein Radio- und Fernsehtechniker bin. Aber klar, die Zahl kann ich wenig verstecken und ich muss sie aufbringen. Und anstatt sie der dunklen Macht in den Rachen zu werfen, kann ich sie natürlich proaktiv einsetzen, um mein Unternehmen zu schützen.
Meine Herren, vielen Dank. Wir haben wieder viel erfahren, viel gelernt. Michael Veit von Sophos, Tobias Waltemode und Matthias Wunderlich von der IOK. Wir freuen uns wie immer auf ein Feedback unter itaufdieohren.de. Wir freuen uns ebenso über neue Follower. Und wir freuen uns heute schon auf die Folge Nummer 17. Die wird dann wieder in Westfalen aufgezeichnet. Meine Herren, herzlichen Dank. IT.
IT auf die Ohren.